Wir beginnen heute Morgen mit einigen Fragen, die eingegangen sind. Eine erste betrifft die Form unserer Veranstaltung. Warum wird nach den Vorträgen oder Predigten aufgefordert zum offenen Gebet? Wahrscheinlich nicht nur, betrifft das nicht nur hier uns, sondern auch grundsätzlich, wenn nach einem Vortrag oder einer Predigt zum offenen Gebet aufgefordert wird. Sollten wir das Gehörte nicht erst vor Gott bewegen und dann im stillen Kämmerlein darüber beten? Nun, das ist schon eine gute Sache. Leider lässt das Gehörte nicht auf sich warten. Das heißt, zwischen gehörter Verkündigung und Kämmerlein liegt schon ein Weg. Zunächst durchs Foyer, wo es allerlei Begegnungen gibt. Und dann gibt es den Heimweg und allerlei Ablenkungsmöglichkeiten. Es ist schon gut, wenn das Gehörte, wie ein Mann Gottes sagte, sofort wie die Saat auf dem Landacker eingeeckt wird, damit es verscharrt wird und nicht entkommt, damit es sich nicht verflüchtigt. Wenn wir in rechter Weise hören, was das Wort Gottes, wenn das Wort Gottes weitergegeben wird, bewegen wir ja es vor dem Herrn. Der Redner steht vor dem Herrn. Es ist Gottes Wort, das auf uns zukommt. Wir stehen und oder sitzen vor dem Herrn. Wenn wir in der Gegenwart des Herrn leben, dann sollte es keine große Ablenkung darstellen, gleich anschließend dann zu diesem Herrn, von dem wir ja eben gehört haben, zu diesem Herrn dann zu reden. Das heißt, auf das Gehörte zu antworten, sodass wir sofort ein Ja ihm dazu geben können und eine Bitte an ihn herantragen können, dass wir das Ja nicht vergessen, sondern auch weiter bewegen mögen und dass es uns nicht verloren geht, bis wir ins Kämmerlein kommen. Das Kämmerlein ist immer noch durchaus am Platz, um das Gehörte zu bewegen. Eine weitere Frage betrifft das Mahl des Herrn. Das Verständnis über die Zulassung zum Abendmahl ist immer wieder ein Diskussionspunkt. Ich muss zugeben, ich bin hier nicht im Bilde, über was in Gemeinden sich zuträgt in puncto Mahl des Herrn. Also ich lasse diese Frage einfach auf mich zukommen. Als Bruderschaft messen wir der gegenseitigen Verantwortung großes Gewicht bei. Dies ist wahrscheinlich im engeren Sinne gemeint, Bruderschaft des Fragestellers. Wenn nun jemand das erste Mal am Abendmahl teilnehmen möchte, stellen wir zuerst im Gespräch sicher, ob die Bedeutung wirklich verstanden ist. Wenn jemand meint, verstanden zu haben, dürfen wir dann, weil vielleicht für uns wenig Abkehr vom alten Leben sichtbar ist, diese Person vorläufig abweisen und zum Überdenken anspornen, weil wir uns nicht mitverschulden möchten, dass dieser Mensch sich allenfalls das Abendmahl zum Gericht nimmt. Ist solches von der Bibel her richtig? Oder soll im Zweifelsfall die Zulassung gewährt werden? Eigentlich eine gute Frage. In 1. Korinther 11 steht geschrieben, jeder prüfe sich selbst. Das ist die Verordnung, die der Apostel uns durch den Heiligen Geist gibt. Die Frage, die hier berührt wird oder tangiert wird, ist die Verantwortung der Führung der Gemeinde, nehme ich an, obwohl die Formulierung mir, so scheint es mir, auch an die Gruppe von Christen selbst denkt, als ob jeder in der Gruppe verantwortlich wäre für jeden, der das Mahl des Herrn einnimmt. Diese Verantwortung gibt es natürlich auch, wie wir schon gesagt haben, dass jeder Christ ein Hüter seiner Brüder und Schwestern ist. Dennoch können wir niemandem ins Herz schauen. Und wenn das Wort sicher hier gebraucht wird, geht es schon ziemlich weit. Ich weiß nicht, ob wir imstande sind, sicherzustellen, ob die Bedeutung wirklich verstanden war oder ob jemand im Reinen mit dem Herrn ist. Das werden wir wohl der Person selbst überlassen müssen und dem Herrn, der unsere Herzen kennt. Jeder prüfe sich selbst, heißt es, und dann esse er, bevor er von anderen geprüft wird, bevor er sich mit anderen unterhält. Das heißt, er darf also bei der Mahl des Herrn, bei der Mahlfeier, Entschuldigung, er ist schon bei der Mahlfeier dabei und dann darf er sich dann erst prüfen. Er muss es also nicht unbedingt vorher getan haben. Das sollte natürlich auch dann geschehen, aber es darf auch bei der Mahlfeier selbst geschehen. Und dann hat er die Zuversicht, dass er im Reinen mit dem Herrn steht, dann soll er essen, dann esse er, heißt es. Das heißt, er soll teilnehmen. Hat er Dinge mit anderen Christen zu bereinigen, die der Heilige Geist ihm dann in diesem Moment aufdeckt, so muss er nicht unbedingt das sofort tun, bevor er einnimmt. Paulus sagt, er darf sofort essen, aber er sollte nicht versäumen, so bald wie möglich das mit seinen Brüdern und Schwestern ins Reine zu bringen. Aber das Allererste ist, dass wir mit dem Herrn im Reinen sind. Nun haben aber auch Hirten in der Gemeinde eine Verantwortung für die Herde und auch an dieser Stelle. Nur ist es schwierig zu bestimmen. Unsere Aufgabe ist eher anzuregen, zu motivieren, die Wahrheit weiterzugeben und die Entscheidungen müssen wir dann den anderen überlassen, wie sie sich verhalten. Wir können einem nahelegen, nicht am Mahl des Herrn teilzunehmen. Aber die Gemeinde Jesu hat ja keine Polizei, das heißt keine Wächter, die ihn wirklich kontrollieren. Und so werden wir diese Funktion dem Herrn überlassen müssen. Und Paulus spricht davon, dass der Herr diese Funktion auch übernehmen kann, dass er wirklich die Polizeiaufgabe übernimmt und auch strafen kann, sogar mit der Todesstrafe. Das ist eine ernste Angelegenheit und daran erinnern wir auch einander. Es ist also keine einfache Sache, an die Symbole vom Tod des Herrn zu gehen. Daran sollen auch die Hirten erinnern. Aber die letzte Entscheidung wollen wir den Brüdern und Schwestern überlassen. Manchmal haben wir uns geirrt in unserer Beurteilung, aber dann müssen wir es dem Herrn wohl überlassen, das auszusortieren. Eine weitere Frage betrifft Matthäus 19. Der Text ist hier angegeben, man muss ihn also nicht aufschlagen. 13 bis 15. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflegen und über ihnen beten möchte. Die Jünger aber schalten sie. Doch Jesus sprach: Lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Reich der Himmel. Und nachdem er ihnen die Hände aufgelegt hatte, ging er von dort weg. Jetzt die Frage bzw. das Problem. Ich komme ursprünglich aus der evangelisch-reformierten Landeskirche. Da pflegt man die Kindertaufe. Vom Wort her habe ich erkannt, dass die Kindertaufe nichts mit der biblischen Taufe zu tun hat, obwohl sie als solche proklamiert wird, das heißt als solche, die von der Bibel herkäme. Sie kann also einer späteren Taufe als erwachsene, mündige Person nicht im Wege stehen. Das heißt, die Schrift kann einer solchen Taufe nicht im Wege sehen, so wenn ich es richtig verstanden habe. So ließ ich mich denn taufen. Nun frage ich mich, was ist denn mit den sogenannten Kindereinsegnungen, die die freikirchlichen Kreise pflegen, auf sich hat? Ist der Wunsch gläubiger Eltern, vor Gott und Zeugen zu bestätigen, ihr Kind mit Gottes Hilfe zu Gott hin erziehen zu wollen, ein rein menschliches Bedürfnis, oder gibt die Bibel dazu einen Auftrag? Könnten Sie bitte etwas dazu sagen? Auch eine gute Frage. Was ist es um die sogenannte Kindereinsegnung? Wieder würde ich Schwierigkeit haben mit dem Begriff, mit der Formulierung, aber wir wissen, was gemeint ist. Hat diese Praxis, die hier und dort praktiziert wird, nicht überall, aber sie kommt vor, Präzedenz in der Heiligen Schrift? In einem gewissen Sinne ja. Hanna bringt ihren Sohn zu Gott, damit er ihm diene, obwohl das keine echte Parallele ist. Eheleute, die ein Kind erwarten und die vor dem Herrn leben, werden sicherlich bereits vor der Zeugung und nach der Zeugung darüber gebetet haben und das reifende Leben dem Herrn bereits im Mutterleib, dem Herrn darbringen. Wenn es da ist, in sichtbarer Form, ist es eine gute Sache, wenn man dieses Kind ganz bewusst dem Herrn darbringt und dem Herrn sagt: Dieses Kind gehört dir, es kam von dir, Psalm 139, und es ist uns jetzt anvertraut für eine kurze Zeit. Und wir wollen das Anvertraute verwalten. Wir wollen dir treu sein und so weiter. So kann man mit dem Herrn reden. Es haben Eltern das Bedürfnis, dieses auch in der Öffentlichkeit zu bekunden. Und auch wenn die Heilige Schrift keine besondere Erwähnung einer solchen Sitte kennt, ist es nicht verkehrt, das zu tun. Ich selbst habe solche Darbringungen, so würde ich sie nennen, praktiziert. Es ist eine gute Gelegenheit, etwas darüber zu sagen. Es ist eine gute Gelegenheit, über Kindererziehung etwas zu sagen. Und manchmal, sehr oft, sind Ungläubige zugegen als Verwandte. Und man kann auch ihnen in liebevoller Weise ein Evangeliumswort weitergeben. Wir nehmen die Gelegenheit wahr Also diese Dinge, Geburt in diesem Fall, wie auch Tod, vor dem Herrn zu bewegen. Auch Bestattungsfeiern sind ja nicht notwendigerweise in der Bibel vorgeschrieben, aber wir haben sie und wir gebrauchen sie als Gelegenheit, um uns auf die Ewigkeit zu besinnen. Es ist nicht befohlen, wenn es in richtiger Weise gehandhabt wird, kann es eine gute Sache sein. Gefährlich wird es, wenn sie als ein Ersatz für die Kindertaufe betrachtet wird oder so gestaltet wird, als wenn hier etwas geschehen würde. Das ist natürlich nicht der Fall und ich finde das irreführend. Man muss schon vorsichtig sein, was man bei solcher Angelegenheit sagt und wie man es handhabt. Es sollte auch nicht in leichtsinniger Weise geschehen. Da Kinder ja unbestimmbar sind, verhalten sie sich manchmal in unvorhergesehener Weise. Und dann müssen wir bedenken, wir sind nicht zu Hause unter uns. Wir stehen vor Gott im Tempel seiner Gemeinde und alle Ehrfurcht ist entsprechenderweise geboten. Es sollte überhaupt eine gewisse Ehrfurcht vor Gott walten, auch wenn wir keine Landeskirche sind. Wir sollten nicht alles über Bord werfen, das uns dort mitgegeben wurde, an Gottesbewusstsein. Also, das wären einige Gedanken zu diesem Thema. Es dürfte nicht ein menschliches Bedürfnis sein, es kann sein, dass einige dieses haben, aber ich denke schon, dass es aus dem Evangelium und aus dem Wort herkommt, dass man dieses Bedürfnis hat. Ich bin nicht überzeugt, dass die Sitte der Darbringung erst mit der Kindertaufe, das heißt im Zeichen des Sich-Abwendens von der Kindertaufe, aber doch als eine gewisse Fortsetzung einer Kinderdarbringung beziehungsweise einer kleinen Feier mit Säuglingen weiterführen wollte. Sie hat eine eigenständige Bedeutung, auch wenn es nie eine Kindertaufe gegeben hätte. Wären jetzt noch andere Fragen zu diesen Fragen beziehungsweise zu den Antworten oder zu anderen Themen? Ja, wir hatten uns gestern mit dem Weg ins Hirtenamt befasst und ich hatte 6 Richtlinien gegeben. Gott bestimmt und begabt, können wir gleich wiederholen. Ein eigener Wunsch darf vorhanden sein. Zuvorige Lehrtätigkeit ist erwünscht. Die Führung der Gemeinde hält Ausschau. Die Gemeinde kann einbezogen werden. Und dann das Letzte. Der neue Älteste wird anerkannt. Und dazu diese Frage, was ist es um die Handauflegung, die dann eventuell praktiziert werden kann? Manchmal wird gesagt, dass es sich hier um eine In-Eins-Setzung handeln würde oder eine mit einem Fremdwort mit einer Identifizierung. Durch die Handauflegung würde man sich mit dem die Hände aufgelegt werden, identifizieren, also In-Eins setzen. Das mag der Fall sein. Es steht wohl nicht so geschrieben. Man vermutet es. Es liegt nahe, das anzunehmen. Und ich weise es nicht von der Hand. Aber ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Wenn ich weiter darüber nachdenke, frage ich mich, ob das wirklich der ursprüngliche Sinn war, der Handauflegung. Die Handauflegung kennen wir in der Schrift nicht nur von Menschen, sondern auch von Gott. Und wenn Gott unser großes Vorbild ist, dann lohnt es sich wohl, sich Gedanken zu machen über die Handauflegung Gottes. Wenn Gott seine Hand auf Menschen legt, kann das zweierlei Bedeutung haben. Das kann zum Guten sein, wie es bei Esra betont wird. Es kommt einige Male vor in Kapitel 7, kurz aufeinander. Ihm wurde vieles vom König gegeben, weil die Hand des Herrn zum Guten auf ihm lag. Und dann unternahmen sie die Reise nach Israel und sie waren dort wohlbehalten angekommen, weil die Hand des Herrn auf ihnen zum Guten war. Das heißt, die Hand des Herrn bringt dem, auf den sie gelegt wurde, Gutes. Gott gibt also das Gute, er segnet. Aber sie kann auch zum Schweren auf jemandem liegen. Die Hand des Herrn lag schwer auf mir, kann es wohl heißen. Gott kann drücken. Demütigt euch unter der Hand des Herrn. Wir haben ein zu großes Selbstimage entwickelt und müssen wieder nach Hause kommen. Und dann legt der Herr die Hand auf unseren Kopf und drückt so ein bisschen, damit wir wieder in den Rahmen unseres Bildes kommen, ja, wieder hineinpassen, damit wir nach Hause kommen in unser eigenes Bild. Das brauchen wir. Manchmal kann Gott so schwer die Hand auf uns legen, dass wir meinen, wir würden vergehen, oder er kann es auch bis zum Zerstören tun, wenn er will. Vielleicht ist dieser Gedanke vorhanden, wenn Menschen Hände auf Menschen legen, es möge etwas über dich kommen, Gutes oder auch Ungutes. Wieso? Ich sage Menschen, wenn Menschen Menschen Hand auflegen. Es war nicht nur so der Fall, dieses der Fall, sondern Menschen haben auch Tieren die Hand aufgelegt. Wenn ein Opfer dargebracht wurde in Israel, hatte der Sünder, der das Opfer brachte, seine Hand auf den Kopf des Tieres zu legen. Eigentlich heißt es wohl, sich mit der Hand auf das Tier zu stützen, wie wenn er sein Gewicht auf das Tier übertragen würde. Es geht also nicht darum nur, dass er sich eins macht mit dem Tier, sondern es geht darum, dass das Tier seine Stelle einnimmt und dass seine Sünden auf das Tier übertragen werden. Als ob er sagen würde, es komme meine Schuld auf dich und du trage jetzt meine Schuld an meiner Stelle. Eine ungeheure Gedanke, als ob das eine Bitte wäre. Ich weiß es nicht, aber wenn ich die Texte lese von der Handauflegung auch im Neuen Testament, wie es schon hieß, Jesus legt die Hände den Kindern auf, als ob Jesus jetzt bittet, es möge Gutes, Gottes Segen auf euch herabkommen. Wie wenn der Regen als Segen herabkommen würde aufs Land, so möge jetzt Gottes Güte herabregnen auf euch Kinder. Oder wenn in der Apostelgeschichte die Hände den Diakonen aufgelegt werden, Gott gebe euch, was ihr braucht für euren Dienst. Eine gewisse Identifizierung ist wahrscheinlich schon vorhanden, aber wahrscheinlich eher der Gedanke der Anerkennung. Diese werden jetzt sichtlich anerkannt vor Gott und es wird seine Befähigung wohl erbeten für sie. Ich weiß nicht genau, was die Handauflegung bedeutet, aber solche Gedanken könnten uns vielleicht weiterhelfen. Wenn Kranken die Hände aufgelegt werden, dann ist es sicherlich im Zeichen der Bitte, dass Gott Gutes über sie kommen lasse, Heilung, Besserung und so weiter. Wenn Ältesten die Hände aufgelegt werden, ist es sicherlich ein Zeichen der Anerkennung, aber auch der Bitte wahrscheinlich, dass Gott nun diesem Bruder das Nötige gebe für die Ausübung seiner Aufgabe. Eine Frage erhebt sich anlässlich dieses Ausdruckes Handauflegung. Ist Handauflegung gleich Berührung mit der Hand zu stellen? Oft lesen wir in der Schrift, dass Jesus oder Gott berührt hat, angerührt hat. Ich denke nicht, dass wir die zwei verquicken sollten. Ich denke, dass wir die zwei auseinanderhalten sollten, aber ich kann das nicht mit Gewissheit sagen. Vielleicht hat die Handauflegung auch den Gedanken der Berührung und das könnte der Fall sein, wenn wir an die Apostelgeschichte 14 denken, wo die Formulierung dieses vielleicht naheliegt, wo die Ältesten gewählt werden und bestimmt werden. Die Apostel bestimmen Älteste und legen ihnen die Hände auf, als ob sie sagen wollten, diese Männer sollen jetzt vorangehen und ein Beispiel sein und einen Lehrdienst wahrnehmen. Vielleicht liegt es da drin, aber ich möchte das nicht ohne weiteres tun, die zwei miteinander verbinden. Bitte. In den letzten Jahren ist eine Praxis sehr stark verbreitet worden durch besonders die Promise Keepers. Wie nennt man sie auf Deutsch?
Promise Keepers.
Auch Promise Keepers? Gutes deutsches Wort geworden, ja.
Männer, die Wort halten.
Ja, Männer.
Männer, die Wort
halten, ja, das ist besser. Und in dieser Verbindung oder diese Bewegung hat ganz besonders den Gedanken des Segnens propagiert, aber in einer unbiblischen Weise. Man sollte nicht vergessen, wir können nicht segnen. Auch wenn die Schrift diese Formulierung gebraucht, dürfen wir das nicht vergessen. Das ist eine Kurzformel für ein Gebet. Segnen im eigentlichen Sinne kann nur Gott. Zu segnen heißt, Leben zu vermitteln bzw. Leben anzukündigen. Die Bewahrung des Lebens anzukündigen, so wie Fluch die Ankündigung von Tod ist, beziehungsweise die Vermittlung des Todes. Jemand wird verflucht und so getötet. Beides kann der Fall sein, unmittelbarer Tod oder Ankündigung, dass ein Tod stattfinden wird, beziehungsweise etwas Schlechtes ihm zustoßen wird, was eigentlich ein langsamer Tod ist, beziehungsweise ein Teil des Todes. Segnen Zu segnen heißt, dass jetzt Leben angekündigt bzw. gefördert werden soll. Wenn wir segnen, zum Beispiel unsere Feinde, dann beten wir, dass Gott ihnen Leben schenke. Leibliches, aber auch ganz bestimmt geistliches Leben. Können wir unsere Kinder segnen? Ganz bestimmt, wenn wir für sie beten, dass der Herr ihr Leben bewahren möge. Das ist durchaus am Platz. Aber ja, jetzt ist mir nicht ganz gegenwärtig, wo jetzt der Fehler lag. Kannst du mich noch erinnern? Ah ja. Ja, und dann wird gefragt, hast du schon deine Kinder gesegnet? Ja. Ich habe auf einer Bibelschule erlebt, Schüler erzählten von einem Abend, den sie miteinander verlebt hatten. Und dann hätten sie einander gesegnet. Und dann fragte ich, was habt ihr da denn getan? Nun, dann erzählten sie, sie hätten sich zu zweit begegnet, also die ganze Gruppe hätte sich jeweils aufgeteilt offenbar, zwei und zwei in Paare. Und sie hatten sich gegenseitig die Hände auf die Schulter gelegt und dann hätten sie sich gesegnet, einander gesegnet. Ich denke, die Leute wissen nicht, was sie tun. Was heißt das, ich segne dich? Ja. Sind wir uns bewusst, dass Gott sagt, dass der Größere den Geringeren segnet? Ja. Dass hier eine Hierarchie zum Ausdruck kommt. Der Größere ist Gott oder jemand, der im Auftrag Gottes handelt, um Leben von Gott zu erbitten. Ja. Abraham segnet Melchisedek als Beauftragter Gottes, aber es ist nur Gott, der Größere ist, der den Segen eigentlich gibt. Wir handeln manchmal sehr spontan und in Unwissenheit. Sicherlich ist es eine gute Sache, wenn Eltern für ihre Kinder beten, bevor sie zur Schule gehen, überhaupt auf die Straße gehen und so weiter. Aber wenn sie so schnell sagen, ich segne dich, wird die ganze Sache sehr billig. Und ich denke auch, dass der Feind hier mitspielt, um biblische Gedanken für billig zu halten, genau wie es durch die Musik geschieht. Heilige Gedanken werden unbedeutend durch die Art und Weise, wie sie behandelt oder besungen werden. Noch Fragen dazu oder Bemerkungen? Dann kommen wir zu Römisch 4. In der Betrachtung des Hirten oder des Ältesten zu den Voraussetzungen für den Hirtendienst. Zu den Voraussetzungen. Was braucht es, um Hirte oder Ältester oder Aufseher zu sein? Ich habe diese Voraussetzungen in zwei Gruppen geteilt. Es gibt Voraussetzungen, die eindeutig sind. Und es sind auch Voraussetzungen, die nicht so eindeutig sind. Zuerst die eindeutigen Voraussetzungen. Es sind zwei, die ohne weiteres klar sind. Die erste in dieser Gruppe, die Wiedergeburt. Wer als Ältester in Frage kommen soll, muss Christ sein. Nun wissen wir nicht immer, wer Christ ist. Aber die Voraussetzung ist eine eindeutige. Er sollte Christ sein. Und darauf sollte geachtet werden. In 1. Korinther 12, Vers 28 heißt es, Gott hat in der Gemeinde, das heißt in seiner Gemeinde, im Leib seines Sohnes gesetzt. Und dazu gehören die Lehrer, die Ältesten in den Gemeinden, so wie die Apostel, Propheten und so weiter. Die Gemeinde ist die Schar der Wiedergeborenen, derer, die im Heil stehen. An dieser Stelle ist es wichtig zu wissen, was Gemeinde ist. Nicht eine Liste, in die man sich einträgt, nicht eine Liste von Getauften, nicht eine Liste von Aufgenommenen, sondern die Christen, die sich zusammenfinden, um als Leib Jesu zu leben. Gott hat in seiner Gemeinde, nicht außerhalb der Gemeinde, Pastoren eingesetzt. Nicht in einer gemischten Gemeinde, sondern in seiner Gemeinde. Genauso Epheser 4, die Verse 11 und 12. Er selbst hat eingesetzt. Und zwar im Zusammenhang, im Raum des Heils, im Raum der Geretteten, im Raum des Leibes Christi. Älteste oder Hirten heißt es dort, die Lehrer sind. Um die Heiligen, das heißt die Geretteten, die Gott zugeordneten, Vers 12, zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Und wenn sie Heilige zurüsten wollen, dann werden sie wohl selbst zuerst Heilige sein müssen, das heißt Christen. Blinde können nicht Sehende führen. 1. Timotheus 3, Vers 6. 1. Timotheus 3, Vers 6. Nicht ein Neubekehrter soll er sein, aber er soll schon ein Bekehrter sein. Ja? Das wird hier vorausgesetzt. Nicht eben bekehrt. Allerdings ist das ein relativer Ausdruck, denn in der Apostelgeschichte 14 haben wir es mit Jungbekehrten zu tun, aber sie sind im Verhältnis zu den anderen schon reif genug geworden, um ihnen ein Beispiel zu sein. Also, wer Hirte sein soll oder werden will, sollte wiedergeboren sein. Das Zeichen der Wiedergeburt ist die Taufe. Und hat er dieses Zeichen nicht abgegeben, dann haben wir schon einen Grund, nicht einen eindeutigen Beweis, aber einen Grund zu fragen, ob er wirklich Christ ist. Denn die Taufe ist das Zeichen, dass man in einiger Öffentlichkeit abgibt, dass man mit Christus gestorben ist und auferstanden ist. Das sollte auch vorhanden sein, das Zeichen der Wiedergeburt. Zweite eindeutige Voraussetzung, männliches Geschlecht. 1. Timotheus 2, 12 bis 14. Einer Frau gestatte ich nicht zu lehren, noch über den Mann zu bestimmen, sondern in der Stille zu sein. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, und Adam wurde nicht betrogen, aber die Frau betrogen. Entschuldigung, die Frau, betrogen, ist in Übertretung gekommen. Der Zusammenhang hier ist die Gemeinde als gemischte, geschlechtlich gemischte Gruppe von Christen. Vers 8, ich will also, dass die Männer an jedem Ort beten, dabei heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Ebenso auch, Fortsetzung des Satzes, dass die Frauen sich selbst in schicklichem Gewand und so weiter. Und Vers 11, führt diesen Gedankengang weiter. Dass es vorkommen kann, dass Frauen lehren, schreibt Paulus an Titus. Sie sollen bereit sein, jüngeren Frauen zu helfen, sollen sie unterweisen, indem das notwendig ist, um ihren Aufgaben nachzukommen. Hier haben wir eine gemischte oder die Gemeinde als solche, und gleich im nächsten Kapitel, das heißt anschließend, wird er dann auch die eigentlichen Voraussetzungen eines Hirten in der Gemeinde nennen. Aber an dieser Stelle, wo er die Rolle der Frau bespricht, sagt er, dass sie nicht dort ihren Platz hat, wo gesprochen wird. Ihr Platz ist in der Stille zu lernen, nicht zu lehren, das heißt laut zu lehren, das heißt im akustisch vernehmbar, in der gemischten Versammlung. Mit anderen Worten, eine Frau käme also für das Amt, für den regelrechten Dienst des Lehrens nicht in Frage, wenn es ihr grundsätzlich schon verboten ist, als Lehrende aufzutreten. Nun kommen die Relativen, das heißt die nicht so eindeutigen Voraussetzungen für das Hirtenamt. Erstens braucht es Zeit. Gestern hieß es, wenn jemand 120% arbeiten muss, hat er wohl nicht viel mehr Zeit für einen Verantwortungsdienst in der Gemeinde. Das stimmt. Er hatte also minus 20% Zeit. In einer Gemeinde, in der ich in Verantwortung war, hatte es außergewöhnlich viele Reichgottesarbeiter. Und ich war mir bewusst, dass der Älteste ist, den der Herr bestimmt. Und nun hatte es viele Prediger in dieser Gemeinde. Und ich rang mit der Frage, sind das jetzt alle Älteste, wenn sie predigen können? Und sogar ordinierte Prediger waren in ihren Gemeinden, das heißt also anerkannt. Nicht, dass ich die Ordination anerkennen würde, aber sie galten als anerkannte Verkündiger. Und mit dieser Frage habe ich mich rumgetragen für einige Zeit. Und in jener Zeit war ich auch viel unterwegs, und eines Tages befinde ich mich im Hause von Reichgottesarbeitern und erwähne dieses Problem, diese Frage. Mit einmal Wort antwortet die Frau des Bruders ganz spontan: Ja, ich würde denken, das heißt, es ging um die Frage, sollen die alle Älteste sein? Und dann sagte sie: Ja, ich würde denken, die Frage ist, hätten sie Zeit dafür? Ja. Denn es handelte sich wirklich um Reichgottesarbeiter, die auch selbst viel unterwegs waren. Ja. Und dann mit einmal ging mir das Licht auf, tatsächlich. Und dann habe ich in der Schrift geforscht und bin auf folgende Stellen gestoßen. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, wisst um die, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch ermahnen. Die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch ermahnen. Wenn das ihre Arbeit ist, dann werden sie wohl Zeit haben müssen dafür, nicht wahr? Wer ein Hirte sein muss, der muss wohl Zeit haben, das zu tun, was ein Hirte tun muss. Das ist selbstverständlich eigentlich. Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20, Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat. Die Gemeinde Gottes zu weiden, eigentlich Hirten für die Gemeinde Gottes zu sein, welche er durch das Blut des eigenen erworben hat. Habt Acht auf euch selbst. Die Augen aufzuhalten, Acht zu geben, braucht Zeit. Das geschieht nicht einfach so im Vorbeigehen. Wer auf die Herde Acht zu geben hat, der muss dafür Zeit haben. Römer 12, Vers 8. Römer 12, Vers 8. Wenn es der Aufrufende und Zusprechende ist, im Aufrufen und Zusprechen, der Mitteilende in der Einfalt, der Vorstehende im Fleiß. Der Hirte ist ein Vorsteher und er wird fleißig sein müssen. Das heißt, es gibt viel zu tun und er muss bei der Arbeit sein. Er muss sich der Arbeit widmen können. Das braucht seine Zeit. Man vergleiche auch 1. Korinther 7, eine sehr aufschlussreiche Stelle. 1. Korinther 7, ab Vers 32 bis 35. Ich will, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete sorgt für das, das des Herrn ist, wie er dem Herrn gefalle. Aber der Verheiratete sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefalle. Mit anderen Worten, er hat weniger Zeit für den Herrn, er muss mehr Zeit haben für die Frau, weil er eine hat. Wer keine Frau hat, hat nicht mehr Zeit für sich selbst, sondern mehr Zeit für den Herrn. Sind sie ledig? Sind sie nicht nur einer gewissen Aufgabe entledigt, ledig einer solchen Verantwortung, sondern sie haben nur eine andere Aufgabe. Und die Zeit, die sie einem Ehepartner widmen würden, haben sie jetzt dem Herrn zu widmen. Unterschiedlich sind die Frau und die Jungfrau. Die Unverheiratete sorgt für die Dinge des Herrn. Das ist selbstverständlich, sagt Paulus. Damit sie heilig sei am Leib und auch am Geist. Aber die Verheiratete sorgt für die Dinge der Welt. Die Ehe gehört zu dieser Welt, nicht zum Himmel. Wie sie ihrem Mann gefalle, das ist die Aufgabe einer Frau. Dieses sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern um das Geziemende zu fördern. Aha, hier haben wir wieder dieses relative Wort, was sich geziemt. Das können Sie mit keinem Gesetz regeln. Das muss im Sinn sein. Das muss man wissen, ja. Nun, wir setzen hier eine Pause ein, machen hinterher Fortsetzung.